Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag, und mit Faust in leichter Sprache.
Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Die Sterne stehen am Himmel. Wir sind zusammen.
Ja, Goethes Faust ist das. Noch auf der Probebühne des Nationaltheaters Mannheim und in leichter Sprache, sodass auch Menschen mit nicht so guten Deutschkenntnissen folgen können. Gleich eines unserer Themen. Wie textet man einen Klassiker um, ohne ihn zu zerstören? Und warum macht man das eigentlich? Außerdem berichten wir von einer Tagung zum Kulturkampf der neuen Rechten, die Strategien entwickelt, um die Deutungshoheit über die Kunst zu gewinnen, und über ukrainisches Theater zu Gast in Deutschland. Zuerst aber in die Türkei. Von dort gibt's jeden Tag Berichte über Proteste gegen die Verhaftung des populärsten Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu. Das Land ist gespalten. In Umfragen sprechen sich etwa gleich viele für die regierende AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan aus, wie für die Opposition CHP, die İmamoğlu trotz Verhaftung gerade zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt hat. Just zu diesem Zeitpunkt, wo die Spaltung der Türkei auf der Straße sichtbar ist und Hunderte unter nicht immer klaren Umständen verhaftet werden, kommt ein Film in die Kinos, der sich mit dem Putschversuch von 2016 beschäftigt und mit dem Leben von Menschen, die sich anpassen müssen an die Machtverhältnisse. Schatten der Nacht heißt der Film des in Köln geborenen Regisseurs Türker Süer. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat ihn gesehen. Katja, zwei Brüder im türkischen Militär. Einer muss den anderen durchs halbe Land zum Militärgericht transportieren, weil dem vorgeworfen wird, seinen Vorgesetzten angegriffen zu haben. Die haben also viel Zeit zu reden über sich selbst, das Land und die Politik. Das scheint mir jetzt ein bisschen konstruiert. Funktioniert das auf der Leinwand?
Naja, ich meine, wir befinden uns im Kino und in einem Thriller. Wobei ich muss sagen, in diesem Film habe ich nicht eine Sekunde an dieser Konstellation gezweifelt, weil schon die erste Szene, in der dieser jüngere Bruder Sinan diesen Befehl bekommt, eben den Älteren ja zu dieser Kaserne zu bringen, die ist so zwingend erzählt in einem Verwaltungsgebäude des Militärs, lange Gänge, hohe Mauern und dann so eine Art Tribunal aus hochrangigen Militärs. Also wirklich toll gefilmt, mit so einem Wechsel aus Nahaufnahmen und totalen, absolut beklemmend.
Was sehen wir denn für ein Land in diesem Roadmovie, oder sehen wir das Land überhaupt?
Ja, die beiden Brüder, die sitzen ja in einem Militärtransporter mit zusätzlichen Bewachern. Und dieser Transporter, der fährt eben durch ein karges, ausgetrocknetes Land, durch die fast, kann man sagen, wüstenhafte Landschaft der Zentraltürkei. Man glaubt, die Hitze zu spüren, die Weite. Es gibt einsame Tankstellen, das sieht fast amerikanisch aus in diesem Film. Und sowas wie Gesellschaft scheint erstmal völlig abwesend zu sein, auf den ersten Blick. Aber natürlich geht es dann im Druckkessel dieses Transporters genau darum. Und bei einer Rast geraten dann eben die beiden Brüder auch aneinander.
Ja, dieses Aneinandergeraten, das ist ja stellvertretend für das Aneinandergeraten gesellschaftlicher Auffassungen. Also der eine Bruder ist gehorsam, diszipliniert, will Karriere machen im Militär. Der andere ist eher so das selbstdenkende Individuum, das dann auch schon mal gegen den Vorgesetzten losgeht. Illustrieren die Bilder des Films denn diese Opposition?
Also zunächst glaubt man schon, dass es hier um zwei Seiten geht. Also der jüngere Bruder, der Regimetreue, der trägt eben so ein makellos gebügeltes Uniformhemd. Der ist auch streng gescheitelt, sein Rücken ist immer durchgedrückt. Und der ältere Bruder Kenan, der sitzt eben in Handschellen im Militärtransporter. Der wirkt rebellisch, wild, ja, in Camouflagehosen und T-Shirt. Ja, und dann wird aber langsam klar, dass es hier vielleicht doch nicht nur zwei Seiten gibt, einfach so platt, denn die Kamera ist eben nicht parteiisch. Sie zeigt in strengen Kompositionen zwei Menschen, zwei Männer, die um etwas ringen zunächst mal. Um ihre Wahrheit, auch ihre Wahrheit innerhalb der Familie, auch der Vater war schon Militär. Und beide glauben, eben das Beste für ihr Land zu tun. Das ist das Tolle.
In diese Geschichte hinein geschieht ja dann der Putsch, also so ein Putsch wie 2016 in der Türkei. Was verändert das?
Das ist ja übrigens ganz toll gemacht, weil dieser Transporter eben wirklich in die Nacht hineinfährt, in die Nacht dieses 15. Juli 2016, als eben Teile des türkischen Militärs versucht haben, die damalige Erdogan-Regierung zu stürzen. Und durch diesen Putsch, ja, da verschieben sich nochmal die Fronten in dem Film, weil dieser Militärtransporter, der kommt dann irgendwann in diesem Armeestützpunkt, kommt er an und dort führt eben ein Geheimdienstler Verhöre mit dem älteren Bruder. Und das ist auch toll inszeniert. Neongrelles Licht, auch lange Gänge, unterirdische Zellen. Man glaubt wirklich, den Schweiß zu riechen in diesen Verhörzimmern. Aber irgendwann scheint es eben, Das ist der jüngere Bruder, ist der Regimetreue, der unter Verdacht steht, vielleicht Putschist zu sein. Und dass der ganze Transport vielleicht für ihn inszeniert wurde. Und Regime oder Putschisten, für diese Seiten interessiert sich Schatten der Nacht letztlich gar nicht. Sondern er stellt eigentlich lieber Fragen. Nämlich, was ist die Loyalität gegenüber einem Staat oder einer Armee wert, wenn du dafür deinen Bruder verraten sollst? Also insofern ist das wirklich ein kämpferischer Film oder ein Film der Hoffnung, ein Thriller der Hoffnung für die türkische Zivilgesellschaft.
Katja Nikodemus über Schatten der Nacht von Türker Syr. Vielen Dank. Am Staatstheater in Stuttgart gastiert morgen eine Theaterproduktion, die sozusagen in der Nacht entstanden ist, nämlich in einem Land im Kriegszustand, in der Ukraine. Die Hexe von Konotop heißt das Stück, das ukrainisches Nationalgut ist. Und die Inszenierung war in der Ukraine ein Publikumserfolg. Es ist der seltene Fall, dass Theater aus der Ukraine auf deutschen Bühnen zu sehen ist, denn die meisten Produktionen, die stammen von Künstlerinnen und Künstlern, die ins westeuropäische Exil geflohen sind. Eberhard Spreng über Theater aus und über den Krieg.
Im März 2022 ging ein Video viral, in dem sich im nordostukrainischen Dorf Konotop eine Frau vor einen russischen Panzer stellt und einen Soldaten anschimpft, ob er überhaupt wisse, wo er hier sei. Das hier sei Konotop und da sei jede Frau eine Hexe. Sie spielt an auf die in der Ukraine berühmte, 1833 entstandene satirische Erzählung »Die Hexe von Konotop«, ein kultureller Meilenstein für das Ukrainisch als Literatursprache. Das mythologisch-folkloristische Märchen wurde als Theaterbearbeitung seit seiner Premiere in Kiew im April 2023 zum absoluten Theaterblockbuster. Die Menschen reißen sich um die Karten. Regisseur Ivan Urivsky hält Theater in seinem Land im Krieg für eine absolute Notwendigkeit.
In the theater I feel calmer than at home.
Ich persönlich fühle mich im Theater ruhiger als zu Hause. Ich fühle mich geschützt. Theater schafft Gemeinschaft. Das Theater bringt 1000 Leute mit ganz unterschiedlichen Meinungen zusammen.
They are together.
Das war auch im Casino de Paris zu spüren, wo die Produktion in Paris gastierte und ein vorwiegend ukrainisches Exilpublikum begeisterte. Endlich war einmal Theater aus der Ukraine zu sehen. Theater, das in einem Land im Krieg entstanden war. Tatsächlich kennt Westeuropa vor allem im Exil entstandenes Theater von Menschen, die mit Beginn des Krieges gekommen waren, um hier weiterzuarbeiten. Die junge Autorin Marina Smiljanets ist Artist in Residence am Schauspiel Stuttgart und hat »Willkommen am Ende der Welt« verfasst, das am Wochenende uraufgeführt wurde. Ganz unterschiedliche Menschen harren in einem Luftschutzraum aus. Ein Atombombenangriff droht, Lebensrückblicke über das, was man bereut, was man hätte anders machen können. Die Autorin Marina Smiljanets. Ich habe diese Geschichte im Verlauf des letzten Jahres geschrieben. Aber je näher die Premiere rückte, umso aktueller erschien mir der Text. Gelegentlich machte ich einen makabren Scherz. Die Premiere muss raus, bevor der Atomkrieg beginnt. Die dystopische Komödie, die man in der aktuellen geopolitischen Situation als nervöses Stoßgebet und letzten humanistischen Appell verstehen kann, hat Stasilkov inszeniert, der in Deutschland wohl profilierteste Vertreter des ukrainischen Exiltheaters. Er blickt kritisch auf das Theater seines Heimatlandes. Ich glaube, wir haben eine wirkliche Entkommunisierung und Entrussifizierung noch vor uns. In der Theaterpädagogik, an den Film-, Schauspiel- und Kunstakademien. Sogar jetzt, während der russischen Invasion, wird ein Theater der Vergangenheit studiert und gespielt. Entkommunisierung meint die ideologische Überwindung der Sowjetzeit, Entrussifizierung die kulturelle Emanzipation von der Vorherrschaft des russischen Nachbarn. Und das geschieht im Land selbst, anders als im europäischen Exil. In der Ukraine brauchen die Leute einen normalen Abend, wie vor dem Krieg. Ich ziehe mich schick an, gehe ins Theater, trinke ein Glas Champagner. Ich tue für einen Moment so, als wäre Frieden. Anders das ukrainische Exiltheater. Es ist hart und laut. Bad Roads, schon 2017 in London entstanden, der Danse Macabre mit den Dark Daughters 2022 in Paris, Hamlet auch aus dem Jahr 2022, Mother's A Song for a Wartime, das und einige weitere sind Produktionen, die mit ihren musikalischen, ihren Revue- und Show-Elementen als Brücke gelten können für das Publikum im Westen und dem in der Ukraine. Sie zeigen die Notwendigkeit für Theater in Kriegszeiten, wie Ivan Orivsky betont. In den ersten Monaten des russischen Angriffs auf die Ukraine spielten die Theater überhaupt nicht. Und man fragte sich, ob Theater überhaupt noch gebraucht wird. Aber schon 3 Monate später gab es wieder erste Versuche, in Kellern, auf kleinen Bühnen. Es war klar, dass Menschen sich zum Theater hingezogen fühlen. Deshalb ist Theater ein Publikumsmagnet und es hilft dem Militär. Am Ende der Aufführung von Ivan Orivskys Produktion wird derzeit auch in Westeuropa Geld gesammelt. Mit ihm soll eine Seedrohne finanziert werden und sie wird den Namen Konotopska Vidzma, die Hexe von Konotop, tragen.
Die Hexe von Konotop, Theater aus der Ukraine, zu Gast morgen im Staatstheater in Stuttgart. Was gesagt werden kann und als allgemein anerkannte Tatsache gilt, das verändert sich nicht nur in den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump, wo dessen Vizepräsident J.D. Vance Beleidigungen und Lügen als Marktplatz der Ideen bezeichnet. Auch in Europa betreibt nicht nur die extreme Rechte die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren und versucht, neue Deutungen zu etablieren, übrigens auch, wenn es um die Kunst geht. Eine Tagung im Berliner Brechthaus beschäftigte sich mit kulturellen Hegemoniestrategien der neuen Rechten, also mit dem Kampf um die Diskurshoheit, vor allem in den Medien, Publizistik und Universitäten. Cornelius Willenkemper hat zugehört.
Auch die Vordenker der neuen Rechten haben ein Anrecht darauf, literarische Werke neu und umzuinterpretieren, könnte man meinen. Der Organisator der Berliner Tagung, der Leipziger Professor für Soziale Arbeit, Hans-Joachim Schott, gibt aber zu bedenken.
Literatur, es macht sie ja aus, ne? Ist vieldeutig, kein literarischer Text hat nur eine einzige Deutung, die er zulässt. Aber hier geht es um sehr klare politische Nutzung von Codes aus diesen literarischen Texten, die dann genutzt werden in bestimmten zivilgesellschaftlichen Kontexten, um auch Schwellen zu überschreiten zwischen diesem Neurechten und einem neonazistischen Milieu.
Hans-Joachim Schott machte das an Ray Bradburys Klassiker Fahrenheit 451 von 1953 deutlich. Bradbury entwirft eine Gesellschaftsdystopie, in der eigene kritische Meinungen unterdrückt und Bücher kategorisch verboten werden. Die neue Rechte etikettiert Bradburys Werk so wörtlich als Waffe gegen das Einheitsdenken in deutschen Hörsälen um. Eine neurechte Gruppierung namens Aktion 451 etwa wirbt dafür, Universitäten als linke Safe Spaces aufzulösen und ruft alle, so wörtlich, Dissidenten, Studenten auf, alternative Lesekreise zu gründen. Die Aktion 451 versteht sich als Teil einer Rückeroberungsstrategie, die der deutsche Publizist und Rechtsextremist Götz Kubitschek in einer Rede vor der Universität Wien so beschrieb.
Wir müssen lesen und wir müssen einen Roman nach dem anderen und ein zentrales Werk nach dem anderen für uns vereinnahmen, aus rechter Sicht lesen und daraus das machen, was man eine Rückeroberung oder Reconquista an der Universität nennen sollte.
Die Reconquista bezeichnet ursprünglich die Zurückdrängung des muslimischen Machtbereichs auf der iberischen Halbinsel Ende des 15. Jahrhunderts. Heute dient sie der neuen Rechten als vermeintliches historisches Vorbild eines gegenwärtigen Kulturkampfes, so die Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Jani Moser.
Mit dem Begriff kann die neue Rechte also gleich zweierlei beanspruchen. Es ginge erstens um einen legitimen Abwehrkampf und zweitens um die Wiederherstellung einer verlorenen Ordnung. Eines Zustands der kulturellen Einheit und Reinheit, der als solcher allerdings nie existiert hat.
Jani Moser stellte damit nur eines von zahlreichen Beispielen auf der Berliner Tagung vor, wie rechte Aktivisten versuchen, sich Begriffe und literarische Werke anzueignen, um sie für ihre Zwecke umzudeuten. Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Laura Rogalski beschäftigte sich mit dem YouTube-Blog Aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen. Das Dresdner Buchhaus Loschwitz lädt darin zu Gesprächsrunden über ausgewählte Titel der Gegenwartsliteratur ein und imitiert dabei den auf das klassische Bildungsbürgertum fokussierten Stil des literarischen Quartetts im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einen qualitativen Unterschied der literarischen Kritik zwischen dem Original und der neurechten Kopie machte Rogalski in ihrer Untersuchung nicht aus.
Meine Antwort wäre nein. Auch Reich-Ranitzky hat das halt gespielt. Der Unterschied sind eben die Gesellschaftsdeutungen. Natürlich lesen sie dann diese Bücher vor diesen rechten Weltbildern und darin unterscheidet sich das eben. Also es ist nicht die Qualität der Literaturkritik.
Anstatt sich auf literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit den Kritikern der neuen Rechten Geschichten einzulassen, plädiert der Organisator der Tagung Hans-Joachim Schott für konkrete Bildungsinitiativen.
Das sind Areen wie beispielsweise die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die Frage dahinter ist für mich eine politische. Sind das nicht gerade die Dinge, die gerade weggestrichen werden? Und funktioniert sowas auch noch im ländlichen Bereich, wo die AfD ja einfach die kommunale Politik auch beherrscht und sie einfach überhaupt nicht mehr zulassen würde, dass eine kritische Jugendkulturarbeit oder Jugendarbeit betrieben wird?
Längst kursieren auch neurechte Lesebücher für Eltern, in denen Lektüreempfehlungen für Kinder jenseits der so wörtlich verdrehten Bücher zum Köpfeverdrehen gegeben werden. Zugleich sucht die Neue Rechte mit dem Verweis auf klassische Titel immer auch die Anbindung an ein bürgerlich-konservatives Publikum. Am Ende der Tagung wurde eine Herausforderung formuliert, nämlich der politischen Instrumentalisierung von Literatur entgegenzutreten, ohne zugleich Titel nur deswegen abzulehnen, weil sie auch in extremistischen Kreisen gutiert werden.
Die Strategien der Neuen Rechten und die Notwendigkeit kultureller Bildung auf einer Tagung im Berliner Brechthaus. Wie es gelingen kann, Kunst einem breiteren Publikum nahezubringen, das probiert gerade das Nationaltheater Mannheim aus. Goethes Faust, ein ja geradezu denkmalhafter Text, auch von vielen sehr gebildeten Theaterfreunden kaum zu verstehen, kommt dort in leichter Sprache auf die Bühne. Die Aufführung, die am 4. April Premiere haben wird, richtet sich vor allem an Menschen, die bislang eher selten den Weg ins Theater finden. Aber Dominik Wetzel hat bei ihrem Besuch in Mannheim erfahren, dass das nicht die einzige Qualität sein muss, eines Fausts in leichter Sprache.
Früher Vormittag, Probebühne. Die Bühne ist nur angedeutet. Faust und Gretchen treffen sich im Garten.
Ich muss jetzt gehen.
Kann ich noch eine Stunde bei dir bleiben? Ich will dir nahe sein. Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seele in Seele drängen. Das bedeutet, ich will mit dir schlafen.
Okay, das ist direkt und unmissverständlich. Daniel Krämer hat mit seinem Team und der Trainerin für leichte Sprache Tina Lackner über ein Jahr lang an der Neufassung gearbeitet. Dabei musste er erstmal ein paar Regeln lernen.
Es gibt kurze Sätze. Die Sätze sind ohne Konjunktiv und ohne irgendwelche komplizierten Wendungen. Es ist meistens in der Gegenwartsform. Und wenn ich jetzt längere Argumente machen will, muss ich die wirklich auseinanderfalten.
So zum Beispiel bei Fausts Antwort auf die Gretchenfrage.
Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Die Sterne stehen am Himmel. Wir sind zusammen. Das alles hat Gott gemacht, dass wir so glücklich sind. Braucht man dafür den Namen Gott?
Damit man sozusagen das kondensieren kann auf leichte Sprache, muss man ja so richtig da eintauchen. Und darum habe ich immer das Gefühl, es ist halt eine Übersetzung. Und dann bleibt so ein Nachvollziehen der Gedankenschritte übrig. Das ist dann mehr als nur das Handlungsgerüst, sondern das ist wie so ein Rauszoomen, wo ich sonst mich halt verlieren kann in der Schönheit der Texte.
Es geht also um ein Kondensat, nicht nur um den reinen Plot, wie frustrierter älterer Mann sucht nach dem Glück und schließt einen Pakt mit dem Teufel. Die Dramaturgin Mascha Luttmann erklärt die Herausforderung so.
Natürlich kann man Szenen zusammenfassen, das ist immer möglich, aber gerade die Gespräche zwischen Faust und Mephistopheles sind ja nicht primär dafür da, die Handlungen voranzutreiben, sondern kultivieren deren Beziehung. Das braucht einfach auch Luft. Und unsere Idee war es, die an den richtigen Stellen auch zu geben und dann an anderen Stellen zu schauen, wie fassen wir es zusammen.
Und dabei soll auch die Schönheit von Goethes Sprache ab und zu aufscheinen dürfen, verspricht das Team. Immer wieder gibt es Versatzstücke aus dem Original, die stehen bleiben durften. Letztendlich ist der große Mehrwert dieser Fassung, dass sie für alle verständlich ist, sagt Daniel Krämer. Denn er möchte Theater für alle machen, auch für Menschen, die sonst keinen Zugang zu klassischen Dramen haben oder die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Und natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler, für die Faust Pflichtlektüre ist. Die Fassung in leichter Sprache kann und soll die Lektüre des Originals aber gar nicht ersetzen, sagt Mascha Luttmann, doch vielleicht einen anderen Zugang zu dem Werk ermöglichen.
Sicher ist es auch eine Generationenfrage, wie man Faust liest. Ich persönlich finde fast, dass es in dieser kondensierten Fassung für mich leichter ist, mich in Faust hineinzuversetzen und in seine Emotionen, weil die viel ehrlicher nach außen gekehrt sind und eine andere Verletzlichkeit entsteht. Und dann kann ich mich seinen Problemen, die für mich erstmal weit weg sind, nochmal anders verbinden.
Und dann ist das Ganze schließlich ein Theaterstück. Nicht alles muss durch Worte ausgedrückt werden. Daniel Krämer und sein Team feilen bei der Probe intensiv an der Körperarbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie hier bei der fast tänzerischen Szene, in der Faust Gretchen aus dem Kerker befreien möchte.
Dann geht's darum, kommt sie hoch oder nicht, dabei dreht ihr euch einmal. Und dann, wenn ihr oben seid, rangelt ihr vor, zurück.
So einfach und schlicht die Sprache, das Bühnenbild von Caroline Giesner soll umso üppiger werden, mit einem Tümpel aus grünem Schleim und einer Wendeltreppe aus Knochen. Daniel Krämer ist es wichtig zu betonen, dass er sich Goethes Faust deshalb für eine Produktion in leichter Sprache ausgesucht hat, weil er dieses Werk liebt und es möglichst vielen Menschen nahebringen möchte.
Wer das hier sieht, wird hoffentlich spüren, wie viel Respekt da drin steckt. Und ich habe eine klare Position. Ich stehe für Inklusion. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen im Theater zuschauen. Und ich wünsche mir, dass Leute aller Art unvoreingenommen in diesen Abend kommen und einfach gucken, was sie erwartet.
Der Faust in leichter Sprache am Nationaltheater in Mannheim. Der deutsche Kaiser Otto der Große, auch genannt das Haupt der Welt, Caput Mundi, ist vor mehr als 1000 Jahren in Magdeburg beigesetzt worden. Jetzt hat man das Grab geöffnet. Anna Kohn hat die Kulturmeldung. Warum war das denn nötig?
Ja, das Grab muss saniert werden. Ottos Gebeine liegen in einer Holzkiste in einem Steinsarg. Und dieser Sarkophag, der hat Risse bekommen. Und auch Eisenklammern und Nägel sind rostig geworden. Um sie auszutauschen, muss der Holzsarg entnommen werden. Und deshalb wurde jetzt der Deckel des Grabs geöffnet. Die Archäologinnen und Archäologen konnten so den Holzsarg begutachten. Und das zum ersten Mal seit gut 180 Jahren. Da war nämlich die letzte Öffnung. Veit Dresseli vom Landesamt für Denkmalschutz in Sachsen-Anhalt hat uns den Zustand so beschrieben.
Das sieht von außen zunächst optisch relativ gut aus. Wenn man es sich genauer anschaut, gibt es Schädigungen, die ganz offensichtlich mit Sauerstoffzufuhr durch vorhandene Öffnungen im Sarkophag verursacht sind. Und wir sehen auch, dass dort tierische Schädlinge schon ein bisschen ihr Werk vollzogen haben. Es zeigt uns einfach, dass die Holzsubstanz zwar in ihrer äußeren Hülle noch relativ gut erhalten ist, aber doch höchstwahrscheinlich ziemlich fragil ist. Und wie wir da weiter damit umgehen, müssen wir erst jetzt im Detail prüfen.
In der Holzkiste befinden sich Gebeine und Textil- und Holzfunde, aber auch die müssen erst noch genauer untersucht werden.
Ich vergleiche das immer mit einem Überraschungsei. Da kann man sich schichtweise nähern. Und eigentlich sind wir jetzt in dem Zustand, dass wir die gelbe Kapsel sehen.
Eine kleine Überraschung hat das Grab aber schon preisgegeben, sagt Veit Dresseli.
Wir haben sehr zeitnah nach der Öffnung erste Proben gezogen und die naturwissenschaftlich im entsprechenden Labor datieren lassen. Und überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass der gesamte Holzbefund ins Hochmittelalter gehört und nicht, wie zunächst mal gedacht, vielleicht auch jüngeren Datums sein könnte.
Also, der Holzsarg stammt damit aus der Zeit zwischen 1050 und 1250. Otto selbst soll übrigens während der Untersuchung definitiv in Magdeburg bleiben. Bei dem Sarg seiner Frau, Kaiserin Editha, hat es darum Kontroversen gegeben. Zum Auftakt der Leipziger Buchmesse hat Peter Kraus vom Kleef, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, an die Politik appelliert, Kultur weiter zu unterstützen. Von Kleef forderte unter anderem die Fortführung der Buchpreisbindung und rechtliche Leitlinien für KI in Deutschland und Europa. Bücher seien wichtige Hilfsmittel, um die Demokratie zu stärken, sagte er weiter. Die Leipziger Buchmesse wird heute Abend mit einem Festakt eröffnet. Der belarussische Schriftsteller Alchjert Bacharewitsch erhält dabei für seinen Roman Europas Hunde den Buchpreis zur europäischen Verständigung. Mehr zur Buchmesse hören Sie morgen auch hier in Kultur heute. Vena von Regisseurin Chiara Fleischhacker ist schon für den Deutschen Filmpreis nominiert und gestern Abend in Berlin mit einem Hörfilmpreis ausgezeichnet worden. Hörfilme haben eine Audiodeskription, in der zwischen den Dialogen kurz beschrieben wird, was passiert und wie die Szene aussieht. Speziell für blinde oder sehbehinderte Menschen ist das hilfreich. Fleischhackers Film erhielt den Preis in der Kategorie Spielfilm Kino. In der Kategorie Spielfilm TV, Mediatheken Streaming ging der Hörfilmpreis an das Drama Ein Mann seiner Klasse. Und in der Kategorie Serie gewann die Miniserie Ich bin Dagobert. Der Deutsche Hörfilmpreis wird seit 2002 vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband verliehen.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Solidaritätszuschlag, die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin und neue Details zur Veröffentlichung von US-Angriffsplänen. Das alles Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. einen guten Abend.